Für die Predigt hören wir weiter Gottes Wort aus Offenbarung 21, ab Vers 9. Johannes schreibt: Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und das Baumaterial der Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardar, der siebente ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, und jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und die Straße der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, man weiß heute sehr viel über das Leben des Menschen von seiner Entstehung an. Das Leben des Menschen beginnt ja mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Wenn er dann knapp 2 Millimeter groß ist, funktioniert bereits sein Gehirn. Und wenn er 3,5 Millimeter groß ist, etwa 25 Tage alt, dann sind schon seine Organe angelegt. Herz, Haut, Zentralnervensystem, Leber, Lunge, Darm und Geschlechtsorgane. Schon in den ersten Wochen gibt es so etwas wie eine seelische Verbindung zwischen der Mutter und ihrem heranwachsenden Kind. Nach 8 Wochen ist der Embryo körperlich ganz ausgebildet, wenn auch noch nicht fertig. Und 3 Zentimeter groß. Geruchs- und Geschmackssinn entwickeln sich. Das Kind reagiert schon auf Berührung und greift mit den Händen zu. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, will ich jetzt nicht. Aber es wäre ohne weiteres möglich, einen langen Lebenslauf eines Menschen mit seinen Entwicklungen und Erlebnissen und Reaktionen allein während der ersten 9 Monate seines Lebens im Mutterleib zu schreiben. Und dieser Lebenslauf würde dann enden mit dem Satz, und am so und so vielten wurde er oder sie nach 3 Stunden Kampf und Anstrengung geboren und erblickte das blendende Licht der Welt. Schluss. Was würden Sie von diesem Lebenslauf halten? Sie würden sicher sagen, das war bisher sehr interessant, haben wir noch gar nicht so gewusst. Aber natürlich interessiert uns, was danach kam, nach der Geburt, im eigentlichen Leben. Sie würden sich mit einem Lebenslauf, der nur das vorgeburtliche Leben wiedergibt, wohl nicht zufrieden geben. Obwohl während des vorgeburtlichen Lebens, das weiß man heute, ganz viele Weichen gestellt werden, nicht nur für das körperliche Leben, sondern auch für die seelische Entwicklung eines Menschen. Ganz viele Weichen werden da bereits gestellt. Es kommt sehr auf diese Zeit an, sehr. Aber wir halten es bei uns so, dass wir unter dem Lebenslauf eines Menschen die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod verstehen. Obwohl es eben nur eine Zeitspanne ist, ein Lebensabschnitt, nicht das ganze Leben. Der erste Lebensabschnitt ist der vor der Geburt. Da lebt der Mensch in einer kleinen, warmen Welt, ganz geborgen, mit vollkommener Versorgung und mit allen Entwicklungsmöglichkeiten. Dieser erste Lebensabschnitt endet mit der Geburt, die ein sehr anstrengendes, wahrscheinlich sogar bedrängendes Erlebnis ist, weiß man heute auch. Da geht es durch einen dunklen, engen Kanal hindurch, hinein in eine ganz neue Welt, mit ganz anderen Bedingungen, ganz anderen Verhältnissen und Gesetzmäßigkeiten als bisher. Und diesen neuen Lebensabschnitt muss sich das kleine Wesen erst einmal gewöhnen. Das braucht Zeit. Und dann gibt es ganz viel zu lernen. Und es setzt eine weitere Entwicklung ein, innerlich und äußerlich. Und dieser zweite Lebensabschnitt, den wir oft für den eigentlichen oder gar für den einzigen halten, der endet mit dem Sterben, mit dem Tod. Auch das kann ein bedrängendes Erlebnis sein. Da geht es wieder durch einen dunklen, engen Kanal oder manche beschreiben es als Tunnel hindurch, hinein in eine ganz neue Welt, mit ganz anderen Bedingungen, ganz anderen Verhältnissen und Gesetzmäßigkeiten. Und an diesen dritten Lebensabschnitt muss man sich auch erstmal gewöhnen. Und dann gibt es viel zu lernen. Vielleicht gibt es da sogar noch manche Entwicklungsmöglichkeiten. Wer will denn das hier ausschließen? Sterben bedeutet zunächst einmal nur, dass wir unseren Körper verlieren. Seele und Geist existieren weiter mit all ihren Möglichkeiten, der Wahrnehmung, der Erinnerung, des Denkens, des Fühlens und der Kommunikation. Die Welt, in der man sich dann vorfindet, kann sehr unterschiedlich sein. Die Weichen dafür werden im Leben jetzt gestellt, im Leben mit dem Körper. Es gelten aber dann die Gesetzmäßigkeiten der unsichtbaren, der geistigen Welt. Nach dem, was man da hier wissen kann, bedeutet das zum Beispiel, dass unsere Gedanken dort sofort hörbar sind. Sofort. Das muss nicht über den Umweg der Sprache vermittelt werden. Vielleicht sogar noch mit verschiedenen Sprachen und Übersetzungen. Nein, nein, das geht sehr direkt. Und Raum und Zeit existieren nicht mehr so wie bei uns. Das sind andere Dimensionen. Diese Beschränkungen sind aufgehoben. Aber auch dieser dritte Lebensabschnitt ist nicht der letzte. Dieser dritte Lebensabschnitt ist laut Bibel ein Zwischenabschnitt. Wenn Sie wollen, Offenbarung 6, können Sie mal hineinschauen, da kriegen wir einiges mit, was dort sein kann, wie es dort sein kann. Offenbarung 20 bis 22 oder auch 1. Korinther 15, was wir an den Gräbern verlesen, die berichten von dem vierten Lebensabschnitt. Der beginnt mit der Auferstehung. Das heißt, wir bekommen einen neuen geistlichen Körper. Nur so mit Körper sind wir Menschen vollständig. Deswegen vorher das Zwischenabschnitt. Und dann kommt das letzte Gericht, die Scheidung zwischen denen, die mit dem neuen Leib in den Feuersee oder die Hölle geworfen werden und denen, die im Buch des Lebens stehen und in den Himmel kommen. So beschreibt es die Offenbarung. Also die Scheidung zwischen denen, die verloren gehen und gerettet werden. Die Scheidung zwischen denen, die den zweiten Tod erleben und denen, die ewig leben in Gottes neuer Welt. Jesus spricht von der Auferstehung des Gerichts und von der Auferstehung des Lebens. Und von dem, was die Geretteten erwartet, von Gottes neuer Welt, verrät unser Predigtabschnitt in Offenbarung 21 einiges. Warum aber diese lange Einleitung? Weil ich zunächst einmal bewusst machen möchte und muss, unser Leben teilt sich in vier Lebensabschnitte. Zwei in dieser Welt und zwei in der kommenden. Der erste ist vor der Geburt, der zweite nach der Geburt, dann kommt der Zwischenzustand nach unserem körperlichen Tod und viertens schließlich unser endgültiger Zustand nach Auferstehung und Gericht. Und es wäre ein verhängnisvoller Fehler, einseitig nur den zweiten Lebensabschnitt zu sehen oder ihn sogar als den einzigen zu betrachten. Wenn unser Leben insgesamt gelingen soll und sein Ziel erreichen soll, und auch wenn wir mit dem Tod und mit der Trauer zurechtkommen wollen, dann müssen wir alle vier Lebensabschnitte im Blick haben. Ist das logisch? Ich meine ja. Und dabei ist mir durchaus bewusst, dass es bei uns viele Menschen gibt, die vom dritten und vierten Lebensabschnitt nichts wissen oder nichts wissen wollen. Nun, jeder wird es erleben, da bin ich mir ganz sicher. Wir alle werden uns wundern und manche werden sich sehr wundern. Aber jeder wird es erleben. Die Frage ist nur, wie er es erleben wird. Denn es gilt hier wie überall, die Weichen für die Zukunft werden in der Gegenwart gestellt. Ich kann nur ein Ziel erreichen, das ich auch ansteuere. Das ist mit dem Auto so und mit dem Leben auch. Und wer nur den ersten und zweiten Lebensabschnitt sieht, bei dem wird sich herausstellen, dass er viel zu kurz geschossen, viel zu kurz geplant hat. Nein, wenn unser Leben als Ganzes gelingen soll, dann müssen wir auch das Ganze, vor allem aber das Ziel, im Blick haben. Deshalb und nur deshalb schreibt die Bibel über diese Dinge. Nicht, um unsere Neugier auf den Himmel schon hier restlos zu befriedigen. Das wird nicht gelingen, sondern sie schreibt es, um uns zielgerichtet genau dort hineinzubringen. Und wer auf diesem Weg ist, der lebt sinnvoll und getrost. und wird immer wieder getröstet. Die Zeit reicht es nicht mehr für eine ganz ausführliche Auslegung von Offenbarung 21, aber einige Dinge, drei Dinge möchte ich gern noch einmal herausgreifen. Das Zentrum dieser neuen Welt Gottes, das neue Jerusalem, das hier beschrieben ist, ist so groß, dass es gerade in den hohlen Mond hineinpassen würde. Es kommt von Gott aus dem Himmel herunter. Das heißt, diese Stadt ist ganz von Gott gebaut und geschenkt. Nichts darin haben Menschen gebaut, hergestellt oder sich erarbeitet. Das neue Jerusalem ist ganz und gar Gottes Werk und Gottes Geschenk. Gottes Geschenke kann man nur empfangen und aufnehmen. Und das ist übrigens eine Parallele zu unserem allerersten Lebensabschnitt. Keiner von uns hat sich das Leben selber gegeben und erarbeitet. Wir alle haben es empfangen. Und auch die Dinge Gottes können wir nur empfangen. Vergebung, die neue Geburt, das erneuerte Leben im Heiligen Geist, den Heiligen Geist selbst, das ewige Leben, alles. Wir können es nur von Gott empfangen, nicht erarbeiten oder verdienen. Christ ist jemand, der sich zuerst und zuletzt von Gott beschenkt weiß. Christ ist jemand, der von Gott empfangen hat und immer wieder empfängt. Jemand, der weiß, dass er 100% auf Gott und Gottes Zuwendung, Gottes Gnade angewiesen ist. Christ kann jemand sein, der nicht zu stolz ist, alles von Gott zu empfangen. Jeder, der auch weiß, das, was Gott in seinem Wort anbietet, das brauche ich, das habe ich nötig. Und ich darf durch Jesus zu Gott, dem Vater, kommen. Ich darf kommen wie ein Kind. Ich darf die Arme weit aufmachen und bitten und empfangen, ohne Hemmungen, ebenso wie die Kinder. Das wäre das Erste. Gottes neue Stadt ist von Gott gebaut und geschenkt. Christsein heißt, ich lebe zuerst und zuletzt als Beschenkter. Ein zweites, die neue Stadt Gottes ist rein, ganz sauber, ganz rein. Davon spricht das Gold, das gleichzeitig durchscheinend wie Glas ist. Ich habe mir sagen lassen, dass ganz reines Gold tatsächlich durchscheinend wäre. Allerdings sind wir hier auf der Erde nicht in der Lage, solch reines Gold wirklich herzustellen. Auch die Edelsteine, die genannt werden, vielleicht haben sie sich gelangweilt, aber auch diese Edelsteine sprechen von der Reinheit. Und eine Entdeckung aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kann uns vielleicht helfen, das zu verstehen. Licht breitet sich ja allseitig aus. Wellen gehen da in alle Richtungen, die Lichtwellen. Man kann aber das Licht durch einen Polarisationsfilter gehen lassen. Das bedeutet, nur die ganz senkrechten Lichtwellen gehen da durch. Das nutzt man zum Beispiel in der Fotografie oder bei Spezialbrillen, wenn man störende Reflexe, etwa aus dem Wasser, die waagerecht abstrahlen, weghaben will. Dann setzt man einen Polarisationsfilter vor die Linse. Wenn man nun zwei Polarisationsfilter hintereinander setzt, eins senkrecht und eins waagerecht, also kreuzweise, dann kommt nur noch sehr wenig Licht durch. Es ist also sehr dunkel. Aber dieses wenige Licht, was da durchkommt, ist ganz rein, ganz rein. Und in diesem kreuzweise polarisierten Licht, in diesem ganz reinen Licht, das jede Reflexion ausschließt, in diesem Licht verlieren die Edelsteine entweder alle Farben, sie sehen nur noch schwarz aus, zum Beispiel Rubine oder auch Diamanten, oder Die Edelsteine leuchten in allen Farben, nämlich regenbogenfarbig. Und alle Edelsteine, die hier in Offenbarung 21 aufgelistet sind, leuchten in ganz reinem Licht regenbogenfarbig. Der Schreiber Johannes konnte das noch gar nicht wissen. Man hat es erst 1900 Jahre später entdeckt. Ich nehme an, dass Gott es schon immer gewusst hat. Diese Steine reden von absoluter Reinheit. Diese neue Stadt Jerusalem ist ganz rein. Und das Neue Testament sagt im ersten Johannesbrief, jeder, der diese Hoffnung auf Gott hat, der reinigt sich, wie jener Gott rein ist, denn wir werden ihn sehen und ihm gleich sein. Sich reinigen, leben in Heiligkeit, Sünde meiden, in der Kraft Gottes. Und wenn es doch zur Sünde kommt, dann wird es merken, sich reinigen im Blut von Christus, leben aus der Vergebung. Ich meine, unsere Wohnung, unsere Kleidung, unseren Körper machen wir ja auch sauber. Und unsere Seele, unser Geist haben das ganz genauso nötig in unser Lebenswandel. Im neuen Jerusalem wird niemand Unreines sein. Und wer dieses Ziel hat und wer dabei sein will, der stellt sich darauf ein. Und der sieht zu, dass er in den Augen Gottes nicht verdreckt, sondern der reinigt sich und er hält sich sauber. Lebst du in Gottes Augen sauber? Wenn nicht, dann wasch dich, reinige dich, solange noch Zeit ist. Und noch ein drittes. In Gottes neuer Welt und Gottes neuer Stadt ist Gott alles in allem. Es gibt keinen Tempel mehr und keine Sonne, auch keinen Mond. Gott selbst ist da. Die Vermittlung durch den Tempel oder Tempeldienste ist gar nicht mehr nötig. Gott und Jesus selbst sind das eigentliche Licht, Sonne, Mond und elektrischer Strom. Das alles ist überflüssig, die Umwelt stimmt dann auch. Wir legen in unserem Leben jetzt ja mehr oder weniger, meistens mehr Wert so auf Äußerlichkeiten, im materiellen Sinne, aber auch im kirchlichen, im religiösen Sinne. Dieses und jenes musst du alles haben und mitmachen und anstreben und so weiter. Paulus hat ja anders gelebt zum Beispiel. Er hat gesagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, egal wie mir es geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Beides satt sein und hungern. Ich kann Überfluss haben, Mangel leiden. Ich vermag alles durch den Christus, der mich mächtig macht. Ich habe die Hauptsache. Das andere sind Nebensachen, mit denen komme ich zurecht, egal wie die so sind gerade. Aber auch in religiöser Hinsicht machen wir ja so die Nebensachen gerne zu Hauptsachen. Da muss das Gebäude so und so sein, da muss der Ablauf so und so stattfinden, die Form muss genau so sein und dieses und jenes muss man beachten und einhalten, so wie Menschen nun mal ihre Ordnungen aufgestellt haben. Aber schon Luther wusste, die wahren Christen brauchen eigentlich gar keine Gottesdienstordnung, sie haben ihren Gottesdienst im Geist. Und wenn Gott Quelle und Ziel des Lebens ist, der eigentliche, der entscheidende, dann sind Äußerlichkeiten nicht mehr das Eigentliche und können es nicht mehr sein. Weder in religiöser noch in materieller Hinsicht. In Gott ist doch die Fülle. Diese Fülle hat in Jesus Christus leibliche Gestalt angenommen. Und im Heiligen Geist wird es für unser Leben jetzt schon Realität. Und wer das hat, nur der wird sich darauf konzentrieren und aus dieser göttlichen Fülle leben. Dann müssen wir uns nicht mehr in Nebensächlichkeiten verzetteln und da unsere Kräfte verschleißen. Gott, alles in allem, das Zentrum, die Mitte, das Wichtigste, der Wichtigste. Alles andere Nebensache. Ewigkeitssonntag. Mensch habe das ganze Leben im Blick, mit allen Lebensabschnitten. Und jedes Menschenleben besteht aus 4 Lebensabschnitten. Das heißt, manche schaffen es nicht über den ersten hinaus, aber normalerweise 4 Lebensabschnitte. Und der zweite und dritte kommt dann trotzdem für jeden. Also der erste vor der Geburt, der zweite zwischen Geburt und Tod, Der dritte zwischen Tod und Auferstehung. Und der vierte nach der Auferstehung. Wobei diese Lebensabschnitte in der Regel immer länger werden. Vor der Geburt, das ist der kürzeste in der Regel. Und nach der Auferstehung, es wird der längste sein. Drei Dinge, die im längsten Lebensabschnitt, insofern er in der Gegenwart Gottes verlaufen wird, gelten werden, haben wir aus Offenbarung 21 besprochen. Und diese drei Dinge möchten jetzt schon unser Leben mehr und mehr prägen. Leben als Beschenkte, von Gott reich beschenkte Menschen. Leben in Reinheit und Heiligkeit. Und Leben aus und für Gott, nicht aus und für Äußerlichkeiten und Nebensächlichkeiten. Wer so lebt, der kommt mit dem Leben und auch mit dem Tod, mit Freude und mit Trauer, ja mit allem am allerbesten zurecht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Danke, Gott, dass du uns ins Leben gerufen hast. Du hast uns das Leben geschenkt und anvertraut. Hilf uns, das ganze Leben zu sehen, in deinem Licht. Hilf uns, das ganze Leben in deinem Licht zu führen, als Beschenkte in Reinheit, aus dir und für dich. Was dem im Wege steht, decke auf, dass wir davon umkehren können. Was dazu nötig ist, schenke durch deinen Geist, damit wir es empfangen und ergreifen können. Erleuchte das Dunkel, heile das Kranke, belebe das Tote. Ja, wir denken vor dir heute besonders an das Leben derer, die durch den Tod von uns geschieden sind. Wir wollen dir danken, dass du sie ins Leben gerufen hattest. Danke für das, was du ihnen geschenkt und anvertraut hast. Und danke für das, was sie uns waren und sein konnten. Auch wenn sie uns genommen sind, du bist Herr über sie. Sie sind in deiner Hand. Lass uns darin Trost finden und zur Ruhe und zum Frieden kommen. Und mach uns bereit und fähig, vor dir zu stehen und zu bestehen, wenn du uns rufst. Ja, komm und erlöse und erneuere unsere leidgeplagte Welt, so wie du es versprochen hast. Und darum beten wir gemeinsam, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.